Wir stehen, obwohl nach längerem Unterbruch, immer noch in Psalm 110. Wir haben diesen messianischen Psalm begonnen zu studieren und haben eigentlich nur bis Vers 1 studiert. Aber diesen ersten Vers haben wir sehr gründlich angeschaut. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir heute den ganzen Psalm in der Übersicht betrachten können. Liest jemand bitte zu Beginn nochmals Psalm 110 vollständig vor.
Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges, in heiligen Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden, es wird viele Leichen geben, er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg, darum wird er das Haupt erheben.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, als wir Psalm 110 studierten, dass dieser Psalm im Judentum von alters her als messianischer Psalm aufgefasst worden ist. Also messianischer Psalm heißt ein Psalm, der auf den kommenden Erlöser hinweist, auf den Messias. Und wir haben uns eben ausführlich damit beschäftigt, dass in Vers 1 bzw. 2, je nach Zählweise, David den Messias nennt mein Herr. Also der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten. Und wir haben uns da mit Folgendem beschäftigt: Der Herr Jesus hatte als letzte Frage dem Judentum dieses Vermächtnis hinterlassen. Er hat nämlich die führenden Juden in Matthäus 22 gefragt: Was dünkt euch eigentlich über den Messias, den Christus? Wessen Sohn ist er? Nun, das weiß ja jeder im Judentum. Der Messias muss ein Sohn Davids sein, Ben David. So steht das in Jeremia 23, Vers 5, so steht das an verschiedenen Stellen. Aber, fragt der Herr Jesus, wenn er sein Sohn ist, warum nennt David den Messias mein Herr? Nicht wahr? Niemand von uns würde seine eigenen Söhne mit mein Herr ansprechen. Wie kann es also sein, dass der Vorvater einen Nachkommen mit mein Herr anspricht? Er ist ja der Patriarch, David. Nun, der Jesus wollte darauf hinweisen, im pharisäischen Judentum, und aus dieser Richtung stammt eigentlich auch das orthodoxe Judentum ab bis auf heute. Nicht wahr? Zur Zeit Jesu gab es verschiedene Strömungen und Richtungen im Judentum. Die Sadduzäer, die Herodianer, es gab die Essener, zu dieser Gruppierung gehört auch die Qumran-Gemeinschaft, die Schriftrollen vom Toten Meer hinterlassen hat. Und also eine ganze Reihe, auch die Sadduzäer, aber die sind alle ausgestorben. Es gibt keine Sadduzäer mehr. Seit dem Jahr 70, mit dem Untergang des Tempels, starb dann in der Folge diese Gruppierung aus. Auch die Herodianer gingen unter, mit dem, dass die Weltpolitik sich geändert hatte. Und was übrig blieb, das waren nur noch die Pharisäer. Und natürlich die Nazaräer. Die Juden, die an Jesus als den Messias geglaubt haben. Aber im orthodoxen Judentum, da haben wir also quasi die Fortsetzung dieser Richtung der Pharisäer. Und da hat man eben festgehalten, dass schon zur Zeit Jesu, wenn der Messias kommt, so ist er ein normaler Mensch. Einfach ein Nachkomme von König David. Und darum die Frage, ja, wie kann das sein? Ein normaler, ganz gewöhnlicher Mensch. Und der Patriarch nennt ihn mein Herr. wir haben das ja ausführlich angeschaut, wir wollen das jetzt nicht wiederholen. Die Frage kann nur beantwortet werden, wenn man akzeptiert, dass das Alte Testament bereits lehrt, dass der Messias wird Gott und Mensch in einer Person sein. Vielleicht eine Stelle noch als Bestätigung dafür. Wir hatten damals Jesaja 9, Vers 6 angeschaut. Lies uns das jemand bitte nochmals vor.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede für sich.
Ja, also diese Namen des Messias, der wirklich ein Mensch sein wird. Ein Kind ist uns geboren, er ist ein Mensch. Aber er heißt zusätzlich, übrigens sind das im Hebräischen immer Doppelnamen, also wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Und da haben wir also zweiten Namen, starker Gott, El Gibor. Dieser Name kommt noch einmal vor in Jesaja 10. Ich hatte die Stelle damals angegeben, Jesaja 10, Vers 21, ja. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott, El Gibor. Und im Zusammenhang geht es eben um Yahweh, den Ewigen, den Heiligen Israels, in Vers 20. Also dieser Name El Gibor, das ist eine eindeutige Bezeichnung nach Jesaja für den ewigen, unwandelbaren Gott, für Yahweh. So heißt der Messias. Also wenn ein Kind als Kind geboren ist, ist ein Mensch. Aber wenn er heißt El Gibor, dann ist er der ewige Gott. Und niemand hat dem Herrn Jesus damals Antwort gegeben, Matthäus 22. Und danach kam seine Verwerfung und Kreuzigung. Die Frage ist offen für das orthodoxe Judentum bis heute. Wer ist der Messias nach der Bibel? Und der Tag wird kommen, wo Gott einen Überrest zur Umkehr führen wird aus diesem Volk. Die Propheten haben gesagt, in der Endzeit wird das Volk dann wieder zurückkehren aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter, zuerst im Unglauben. Darum sagt Hesekiel 36, dass sie als unreines Volk ins Land zurückkehren. Und das ist heute der Fall. Wenn man denkt, dass sogar 80% betrachten sich als liberal, als Agnostiker oder sogar Atheisten. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, das kann ja gar nicht sein, dass diese Rückführung der Juden heute etwas mit der biblischen Prophetie zu tun hat. Das ist ja nicht in dem Sinn ein allgemein gottesfürchtiges Volk. Nein, ist es nicht. Kann es auch nicht sein, denn Hesekiel 36 sagt, sie kehren zurück im unreinen Zustand, aber dann wird Gott sie im Land, und zwar durch die kommenden Nöte hindurch, die noch über Israel kommen wird, wird er sie zur Umkehr führen. Und zwar ein Überrest. Schließlich ein Drittel der Bevölkerung wird zur Umkehr kommen, nach Zacharja 13, Vers 8. Aber dann werden sie erkennen, dass er eben, dass der Messias Gott und Mensch in einer Person ist, und zwar, wenn er dann zurückkehrt. Schlagen wir auf, Zacharja 12 bis 14. Das ist eine Einheit. Diese drei Kapitel hängen direkt zusammen. Und wer da spricht, ist eigentlich auch klar. In Zacharja 12, Vers 1, Ausspruch des Wortes des Herrn oder des Wortes Jahwehs, das heißt der Ewigseiende, der Unwandelbare, über Israel. Es spricht Jahweh, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet. Also ist klar, wer da spricht in den ganzen drei Kapiteln. Und nun sieht man Zacharja 14, Vers 3 und 4.
Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt.
Jawohl. Also, diese Stelle ist ja die bekannte Stelle, auch im Judentum, dass der Messias zurückkehren wird, denn er wird auf dem Ölberg kommen, gegenüber vom Tempelberg. Aber hier wird ausdrücklich, wird nicht gesagt der Messias, sondern es wird gesagt, Jahwe wird ausziehen. Vers 3. Und dann Vers 4. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und das ist ja schon mal erstaunlich, dass der ewige Gott Füße hat. Wie geht das? Ja, wenn er Mensch geworden ist, dann ist das ganz einfach zu erklären. Und noch etwas, Sacharja 12, haben wir gesehen, es spricht Jahwe, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet. Aber lesen wir noch kurz Vers 10. Auch da spricht er.
Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden für mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad Rimmon in der Ebene von Megiddo. Und wehklagen wird das Land Sippe um Sippe für sich.
Ja, das reicht bis hierhin. Also, Jahwe spricht und er sagt da in Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist noch erstaunlicher, als seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Kann man Jahwe durchbohren? Nein, außer er ist Mensch geworden. Und am Kreuz wurde der Herr Jesus durchbohrt mit einem Speer eines Soldaten. Seine Hände und Füße wurden mit Nägeln durchgraben, so wie wir das im Psalm 22 gefunden haben. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Und hier ist der Speerstich erwähnt. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und das macht klar, dass der Messias Gott und Mensch in einer Person ist. Natürlich kann dann jemand sagen, ja, aber dann wechselt doch der Sprecher. Es steht da, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Ja, das ist so. Der Sprecher wechselt. Aber ich meine, die ganzen drei Kapitel sind überschrieben, es spricht Jahwe. Also, es spricht Jahwe, wenn es da heißt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Es spricht immer noch Jahwe, wenn er sagt, und sie werden über ihn wehklagen. Daraus wird nur einfach klar, dass es gibt nur einen Gott. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. 5. Mose 6, Vers 5. Das ist das Glaubensbekenntnis Israels, das Schema Israel, höre Israel. Aber in Gott ist mehr als eine Person. Und so können wir jetzt mit dem Licht des Neuen Testaments ganz klar folgen, es spricht Gott, der Sohn. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann spricht der Vater über den Sohn. Wie dann eben dieser Überrest, dieser Drittel, der durch größte Nöte hindurch zum Glauben kommen wird, dass Jesus eben doch der Messias war. Und die werden dann wehklagen, ganz auf ganz bittere Weise. Der Vergleich ist hier der, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Es wird verglichen also mit der Bitterkeit, die jemand empfindet, wenn sein erster Sohn gestorben ist. Das ist genau die Art von Bitterkeit, die sie erleben werden, wenn sie den Herrn Jesus sehen werden, lebendig vor sich, aber mit den Wunden des Kreuzes. Und dann werden sie erkennen, ja, er war es doch. Und dann werden sie die Antwort geben können auf die Frage des Herrn Jesus zu Psalm 110, Vers 1. Wie kommt es, dass David den Messias, einen Sohn, mein Herr nennt? Ja, natürlich, weil er Gott ist. Er ist Gott, der Herr. Der Mensch wurde und so in den Stammbaum des Königs Davids hineinkam. Das ist das Wunder dieser beiden Namen in Offenbarung 22, wenn wir das ganz kurz aufschlagen. Da nennt sich der Herr Jesus mit einer sehr ungewöhnlichen Bezeichnung. Offenbarung 22, Vers 16. Wer liest uns das vor?
Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern.
Jawohl. Also die Wurzel und der Spross oder das Geschlecht Davids. Der Herr Jesus ist ein Nachkomme von David und darum nennt er sich Geschlecht Davids. Aber er nennt sich hier auch die Wurzel Davids. Das heißt, weil er der ewige Gott ist, ist er auch der Erschaffer dieser Genealogie, dieser Linie von Adam über Abraham, über Juda auf David. Er ist die Wurzel und das Geschlecht Davids. Und weil er die Wurzel ist, darum nennt David ihn mein Herr. Und warum eben im Psalm 110 spricht mehr als eine Person? Der Herr, Jahwe, sprach zu meinem Herrn Adonai oder Adonai. Ja, eben, es gibt nur einen Gott, aber in der Gottheit mehr als eine Person. Nämlich insgesamt drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Ja, gehen wir zurück zu Psalm 110. Also, Psalm 110 lehrt, dass der Messias von Gott aufgefordert werden wird, sich zu seiner Rechten zu setzen. Und zwar bis Gott schließlich seine Feinde zum Schemel seiner Füße legen wird. Da wird also klar, der Messias wird eine Erhöhung erleben, aber dann gibt es noch eine Zeit des Wartens, bis schließlich die ganze Welt ihm unterworfen ist. Das wird also nicht plötzlich so sein, sondern es gibt eine Zeit des Wartens, ein Bis. Das war im Judentum klar. Wenn der Messias kommt, ja so wie das beschrieben ist in Daniel 7, Verse 13 und 14, da wird der Messias kommen, der Menschensohn auf den Wolken des Himmels und er wird alle Herrschaft über die ganze Welt empfangen. Und dort wird es dargestellt, ja, er kommt und wird dann die ganze Herrschaft übernehmen. Aber hier steht, er soll sich zu Rechten Gottes setzen, bis dann der Tag kommt, wo alle Feinde ihm zu Füßen gelegt werden. Also ist das ein früherer Zeitpunkt hier in Psalm 110. Und nun das Neue Testament zeigt uns, dass der Herr Jesus gestorben ist, auferstand am dritten Tag und dann später ist er 40 Tage nach der Auferstehung ist er in den Himmel gefahren und dann hat Gott ihm gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich gelegt habe, deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Wir haben da letztes Mal eben angeschaut, Markus 16, das einzige Kapitel in den Evangelien, das alle drei Erhöhungen darstellt, also die Auferstehung, die Himmelfahrt und das Sitzen zu Rechten Gottes. Der Herr Jesus hat also nach seiner Himmelfahrt sofort diesen Platz eingenommen, aber damit sollte noch nicht die weltweite Herrschaft des Messias beginnen. Jetzt sollte noch eine Zeitperiode sein, bis dann endlich einmal alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sind. Und das ist genau die Zeit der Gemeinde, in der wir leben seither. Also, es gibt für viele orthodoxe Juden die Hauptfrage, ja, wenn Jesus wirklich der Messias gewesen ist, dann müssten wir ja schon längst Frieden haben. Denn der Messias kommt und bringt Frieden. Muss man sagen, nein. Er musste kommen ein erstes Mal und dann musste er sterben. Wir haben das ja angeschaut vor einiger Zeit, Daniel 9. Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Aber der Herr Jesus ist in den Himmel gegangen und hat diesen Platz eingenommen zur Rechten Gottes und wartet jetzt, bis dann der Tag kommt, wo er ein zweites Mal erscheinen wird auf den Wolken des Himmels, nicht mehr geboren in Bethlehem als Kind. Er wird ein zweites Mal kommen auf den Wolken des Himmels und dann wird er die Herrschaft in Empfang nehmen und dann wird das erfüllt werden, eben dass ihm die ganze Herrschaft zu Füßen gelegt wird. Und darauf bezieht sich nun Vers 2 bzw. 3 im Psalm 110. Liest das nochmals jemand? Den Stab.
Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden.
Jawohl. Also der Herr Jesus, wenn er wiederkommen wird auf dem Ölberg, dann geht er anschließend hinüber, über das Kidron-Tal, auf den Tempelberg. Das ist in der Bibel der Berg Zion. Es gibt immer wieder eine Verwechslung, weil wenn man heute nach Jerusalem kommt, in die Altstadt, dann wird der Südwesthügel der Altstadt, der wird Zion genannt. Aber da muss man wissen, das ist eine nachbiblische Bezeichnung. Zum ersten Mal kann man das so etwa im Jahr 100 nach Christus nachweisen, dass dieser Nachbarhügel auch Zion genannt wird. Aber in der Bibel ist der Berg Zion immer der Tempelberg, auf dessen Anhöhe, da stand einst der salomonische Tempel und dann der zweite Tempel. Und auf dem Südabhang, da war die Davidsstadt und das war auch eben der Sitz, der Thronsitz und Palast von König David. Und der Jesus wird ja nach Lukas 1 dann den Thron seines Vaters David einnehmen und wird eben von Zion aus über die ganze Welt herrschen. Und darauf bezieht sich eben dieser Vers, den Stab deiner Macht wird der Herr, also Jahwe, aus Zion senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Und so wird das Herrschen des Herrn Jesus beginnen am tausendjährigen Reich. Er wird die ganze Welt sich unterwerfen. Aber noch während des tausendjährigen Reiches kann es sein, dass Menschen sich auflehnen gegen seine Herrschaft. Und das muss man sich so vorstellen, all die Menschen, die dann ins tausendjährige Reich kommen werden, nach diesem schrecklichsten Weltkrieg der großen Drangsal von 3,5 Jahren, diese Menschen, die da ins Reich kommen, die werden ja wieder Nachkommen haben. Und diese Nachkommen, die werden sich nicht automatisch bekehren. Ist ja auch heute nicht so. Die Kinder bekehren sich nicht automatisch, die müssen sich bekehren. Aber dann wird es auch im tausendjährigen Reich sein, dass eben manche sich nicht bekehren werden. Sie werden sich zwar äußerlich der Herrschaft des Herrn im Normalfall unterwerfen müssen, aber es wird auch solche geben, die sich auflehnen. Und darum lesen wir in Jesaja 65, dass der Jüngling als 100-Jähriger verflucht werden wird. Nämlich dann, wenn sich jemand gegen die Herrschaft des Herrn Jesus auflehnt, dann wird er sterben. Psalm 101, letzter Vers, ist ganz wichtig in dem Zusammenhang.
Jeden Morgen will ich alle Gottlosen im Land vertilgen, um aus der Stadt des Herrn alle auszurotten, die Böses tun.
Jawohl. Und so wird also der Herr Jesus herrschen. Im tausendjährigen Reich gibt es immer noch, kann es immer noch einen gewissen Widerstand geben. Und wann hört dann der Widerstand endgültig auf? Nun, 1. Korinther 15 gibt uns die Antwort. Könnte uns jemand vorlesen, ja, das ist, aber wir müssen den Zusammenhang vor Augen haben. Vers 24. Vers 23 sogar schon.
Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft.
So, jetzt geht es um die Wiederkunft Jesu in der Endzeit. Und dann?
Danach das Ende. wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei.
Jawohl. Also hier haben wir das tausendjährige Reich. Und der Jesus wird durch das ganze tausendjährige Reich hindurch herrschen, gemäß Vers 25, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Das ist eine direkte Anspielung auf Psalm 110. Übrigens, es gibt keinen Psalm, auf den so viele Anspielungen gemacht werden und oder aus dem so viel zitiert wird im Neuen Testament wie Psalm 110. Das zeigt also, dieser Psalm hat eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und also hier wird angespielt auf Psalm 110, er muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seinen Füßen gelegt hat. Das heißt, durch das ganze tausendjährige Reich hindurch, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Im tausendjährigen Reich wird zwar der Tod weitgehend beseitigt sein, denn die Menschen werden also normalerweise nicht mehr sterben. Und wenn dann eben doch ein Aufstand stattfindet oder eine Rebellion, dann gilt Jesaja 65, der Jüngling wird als 100-Jähriger verflucht werden. Aber mit 100 ist er immer noch ein Jüngling. Toll, oder? Aber wenn er sich eben auflehnt, dann wird er sterben müssen unter dem Fluch Gottes. Jeden Tag werde ich den Gesetzlosen hinweg tun. Und so wird also der Tod noch da sein. Erst am Ende des tausendjährigen Reiches wird dann auch der letzte Feind, der Tod, hinweggetan werden. Und davon lesen wir in Offenbarung 20, wo das tausendjährige Reich erwähnt wird, beschrieben wird. Und dann heißt es, dass nach dem tausendjährigen Reich auch der Tod und das Totenreich in die Hölle geworfen werden wird. Dann ist der letzte Feind beseitigt. Und dann ist Psalm 110, wirklich, Vers 1, wirklich zum Ziel gekommen. Und dann haben wir eben gelesen, dass der Herr Jesus dann am Ende des tausendjährigen Reiches die ganze Herrschaft Gott dem Vater übergeben wird. Also wir müssen das vor Augen haben, der Herr Jesus wird als Mensch hier auf der Erde herrschen. Und als Mensch wird der Gott, dem Vater, am Ende des tausendjährigen Reiches, nach vollendeter Herrschaft, wo dann auch der Tod eben unter seine Füße gelegt wird, wird dieses Reich dem Vater übergeben. Quasi wie ein Abschluss. Und was kommt dann? Was kommt dann? Neuer Himmel und neue Erde, nach Offenbarung 21. Und dann gilt eben, was hier steht, Vers 28, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, also der Sohn als Mensch wird sich Gott unterstellen, ihm das Reich übergeben, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott alles in allem sei. Dieser Ausdruck, dass Gott alles in allem sei, bedeutet, dass dann ein Königreich kommen wird, mit der neuen Schöpfung, mit dem neuen Himmel und neuen Erde, wo es keinen Widerstand mehr gibt gegen Gottes Herrschaft. Dann wird Gottes Herrschaft alles ungehindert durchdringen. So ist Gott alles in allem. Es gibt nichts, was irgendwie noch einen Widerstand darstellt. Im tausendjährigen Reich kann man nicht sagen, Gott ist alles in allem, weil es eben noch Widerstände gibt. Es gibt noch Sünde, es gibt noch Auflehnung, es gibt noch den Tod. Aber mit der neuen Schöpfung wird alles vollkommen sein. Und auch dann geht die Herrschaft des Herrn Jesus weiter. Darum wird in 2. Petrus 1 gesprochen über das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Also 1000 Jahre, das ist nicht ewig. Also 1000 Jahre. Aber das ewige Reich geht dann weiter in alle Ewigkeit. Und dann wird Gott alles in allem sein. Es gibt nichts mehr, was seiner Herrschaft irgendwie entgegensteht. Und dann ist eben Psalm 110 Vers 1, endgültig erfüllt, bis ich gelegt habe, deine Feinde als Schemel deiner Füße. Sind dazu noch Fragen? Also gehen wir zurück zu Psalm 110. Übrigens, als der Psalm am Anfang vorgelesen wurde, da wurde noch weggelassen, die erste Zeile von David, ein Psalm. Das geschieht ja öfters, wenn man Psalmen vorliest, dass man den Titel nicht mitliest. Aber es ist doch gut, dass man immer wieder daran erinnert, das gehört mit zum inspirierten Text. Das darf man also nicht verwechseln mit irgendwelchen Zwischentiteln, wie es sie in manchen Bibelausgaben gibt. So als Zwischentitel, damit man sich besser zurechtfindet im Bibeltext. Aber diese Titel sind original. Die sind auch vom Geist Gottes inspiriert. Also von David ein Psalm. Das ist nun eben wichtig, haben wir gesehen, weil hier klar gemacht wird, dass König David den Messias seinen Herrn nennt, weil er eben Gott und Mensch in einer Person ist. Und er ist der, der dann einmal eben zu Rechten Gottes sitzen wird, bis schließlich die ganze Herrschaft ihm unterworfen ist. Und so umfasst also dieser Vers, bis ich gelegt habe, die ganze Zeit seit der Himmelfahrt des Herrn Jesus bis heute, darüber hinaus bis ans Ende des tausendjährigen Reiches. Gut, Vers 2 haben wir besprochen, das ist die Herrschaft des Herrn Jesus aus Zion. Und jetzt der nächste Vers, liest das nochmals jemand vor.
Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt.
Jawohl. Oder die alte Elberfelder hat das so übersetzt, noch etwas präziser. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend oder deiner Jungmannschaft kommen. Wer ist dieses Volk voll Willigkeit am Tag deiner Macht?
Der Überrest.
Der Überrest aus? Ja, also nicht aus Deutschland, sondern der Überrest aus Israel. Ja, ein Überrest aus Deutschland wird es auch geben. Ja, wenn man denkt an die unzählbare Schar in Offenbarung 7, aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen, die durch die große Drangsal hindurchgehen werden und dann ins tausendjährige Reich kommen, das ist der Überrest aus den Nationen. Ich war, um klar zu sein, alle Menschen, die das Evangelium gehört haben bis zur Entrückung des Herrn Jesus, durch den Herrn Jesus, die werden, wenn sie sich nicht bekehrt haben bis zur Entrückung, sich danach nicht mehr bekehren können. Aber es wird Menschen trotzdem geben aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, die sich nach der Entrückung der Gemeinde noch bekehren können, weil sie eben das Evangelium nicht schon vorher gehört und abgelehnt haben. Und so wird es einen Überrest geben aus Deutschland. Und noch vor Jahrzehnten hatte man Mühe, sich irgendwie vorzustellen, kann es in diesem Land Leute geben, die wirklich das Evangelium noch nie gehört haben? Aber heute ist es klar, es gibt wirklich Leute, die wissen nun gar nichts mehr. Die müssen wirklich von neu auf mit Pioniermission erreicht werden. Also darum wird es auch da einen Überrest geben aus allen Völkern. Aber hier in Psalm 110 geht es um den Überrest aus Israel. Das wird ja eben, wie gesagt, ein Drittel der Bevölkerung sein, der in der größten Not zum Glauben kommen wird. Sacharja 13, Vers 8. Und ich möchte noch dazu aufschlagen, Jesaja 10, Vers 20.
Ist fest beschlossen. Sie bringt ein Heer flutend gerecht. Denn der Herr, der Ewige, der Herrscher, vollführt Vernichtung und Festgeschlossenes inmitten der ganzen Erde.
Jawohl. Also hier geht es um den Überrest aus Israel, der in der Endzeit nach der Entrückung in den Gerichten, die folgen werden, zur Umkehr kommen wird. Er wird umkehren zu dem Gott Israels, zu dem starken Gott. Und das bedeutet eben umkehren zum Herrn Jesus. Das ist der El Gippo aus Jesaja 9, Vers 5 bzw. 6. Und hier wird auch klar gemacht, es wird nicht das ganze Volk Israel umkehren. Also wenn es sogar so viele gäbe wie Sand am Meer, wie viel wäre das? Sand am Meer, wenn man alle Körner zusammenzählen würde. Man hat so Hochrechnungen gemacht, also die Größenordnung der Zahl ist bekannt. Weiß das zufällig jemand? Man kommt auf etwa 10 hoch 22. Das ist eine 1 mit 22 Nullen. Und das entspricht interessanterweise der heute geschätzten Zahl der Sterne im ganzen bisher sichtbaren Universum. Also mit etwa 14 Milliarden Lichtjahren Radius. Und da wären also auch etwa 10 hoch 22. Interessant, so dass es scheint, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen beiden Zahlen, weil Gott ja auch Abraham gegenüber die Unzählbarkeit seiner Nachkommenschaft vergleicht. Man wird das nie zählen können, die Nachkommen Israels, genauso wie man eben den Sand am Meer nicht zählen kann und die Sterne des Himmels. Ja, also Gott sagt, aber wenn jetzt Israel, wenn es 10 hoch 22 Juden gäbe, Israeliten, nur ein Überrest wird umkehren. Das ist klar. Und noch dazu aus Jesaja 37. Es gibt so viele Stellen im Alten Testament über diesen Überrest, der in der Endzeit umkehren wird. Aus diesem im unreinen Zustand zurückgeführten Volk ins Land der Väter wird dieser Überrest hervorgehen. Und dieser Überrest wird an so vielen Stellen als außerordentlich treu und hingebungsvoll beschrieben. Also es lohnt sich einmal mit der Konkordanz all diesen Stellen nachzugehen über den Überrest oder Rest aus Israel. Ja, dann lernt man etwas, wie Christen sein sollten in der Endzeit. Das ist unglaublich. Und zum Beispiel heißt es von den 144.000, das ist so die Vorhut, die gerade nach der Entrückung sich bekehren wird. Und dann kommt dann eben noch der ganze Drittel dazu. Aber von diesen 144.000 heißt es in Offenbarung 14, dass sie dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Wenn das mal über unser Leben geschrieben werden könnte. Er oder sie folgt dem Lamme überall, wohin es ging. Das ist wirklich Hingabe und Treue. Und das wird eben diesen Überrest kennzeichnen. Lesen wir Jesaja 37, Vers 31 und 32.
Und was vom Haus Juda entkommen, was übrig geblieben ist, wird wieder wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und das Entkommene vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn, des Herrscharen, wird das tun.
Jawohl. Also sehen wir, dieser Teil des Volkes wird genannt das Entronnene, Vers 31 und nochmals Vers 32. Dann wird es genannt ein Überrest, Vers 32. Und es wird gesagt von diesem Entronnenen, Vers 31, das übrig geblieben ist. Ja, und ganz wichtig, diese Erweckung wird ausgehen von wo? Vom Berg Zion und parallel von Jerusalem. Ja, das ist schon interessant. Also diese Erweckung, die hier beschrieben ist, hat nichts zu tun mit dieser Erweckung unter messianischen Juden heute. Die meisten, die sich bekehren, die bekehren sich in den USA und in Kanada. Also man rechnet ja heute mit weltweit etwa mit 400.000 bekehrten Juden. Aber die meisten sind in den USA und Kanada. Und viele sind zum Glauben gekommen durch die Arbeit von Jews for Jesus, Juden für Jesus, aber auch andere Organisationen wie Friends for Israel, geben die Zeitschrift heraus, Israel My Glory, ganz gute Zeitschriften, sehr gesund auch von biblischer Lehre her, oder Ariel Ministries von Arnold Fruchtenbaum, auch in den USA. Natürlich auch in Frankreich bekehren sich Juden durch Jews for Jesus, aber so die meisten sind wirklich in Nordamerika. Also, das ist ja auch ein Überrest, ja? Ja, das ist der Überrest, wie das steht in Römer 9, dass es auch in dieser Zeit einen Überrest gibt aus Israel nach Wahl der Gnade. Und alle diese bekehrten Juden gehören zur Gemeinde und die werden bei der Entrückung auch mitgehen mit allen Gläubigen aus den übrigen Völkern. Aber danach wird es eine Erweckung geben und die wird dann nicht die Erweckung sein, ausgehend, sagen wir, von Montreal oder wo so große Zentren sind von Juden in Nordamerika, sondern von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen, vom Berg Zion. Und es ist natürlich leider so, dass ein viel kleiner Prozentsatz von Juden kommen in Israel heute zum Glauben als im Ausland. Das heißt also, für Juden ist es einfacher bis heute in der Diaspora, in der Zerstreuung zum Glauben zu kommen, weil der Druck der Gesellschaft weniger groß ist im Ausland als in Israel. Aber auch dort kommen viele zum Glauben. Es ist ein ganz eindrücklicher Hunger in einem ganzen Land nach dem Wort Gottes und es wird auch viel gemacht. Einfach nicht so aggressiv sichtbar. Aber was da getan wird, ist auch eindrücklich und was man sieht, wie viel Hunger da ist, ist auch eindrücklich. Aber diese Erweckung kommt erst noch, und zwar von Jerusalem aus. Das macht also klar, die Juden mussten zuerst ins Land zurückkehren, denn die Erweckung sollte einmal losgehen im Land der Väter, in Jerusalem. Und Jerusalem, ja gut, das ist ein größerer Begriff, ja? Aber hier steht vom Berg Zion, und das ist wirklich der Berg in Ost-Jerusalem, der erst wieder seit dem Sechstagekrieg in jüdischer Hand ist. Also auch das musste geschehen, was 1967 geschehen ist, dass die Juden wieder zurückkehren konnten, auch nach Ost-Jerusalem. Genau von dort, von Ost-Jerusalem, von diesem Teil, der so umstritten ist, wo die Welt sagt, die Juden sollen endlich mal den Palästinensern Ost-Jerusalem abgeben und das soll die Hauptstadt werden für einen palästinensischen Staat. Das ist genau der Punkt. Aber genau von Ost-Jerusalem aus wird diese Erweckung gehen und der Überrest wird zum Glauben kommen. Und zwar, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Also menschlich gesprochen könnte man sagen, wie ist das möglich? Wie soll das geschehen? Ja, menschlich gesprochen nicht, ist es nicht, gar nicht möglich. Aber der Eifer des Herrn wird das tun. Genauso wie ein Saulus zum Paulus wurde. Menschlich gesprochen war das unmöglich. Denn das war ein eifernder Mann, der das Christentum in der Wurzel zerstören wollte. Aber der Herr ist ihm erschienen und plötzlich kam die radikale Wende. Und so wird das geschehen mit dem Überrest, dass durch das radikale Eingreifen Gottes wird dieses Wunder der Umkehr stattfinden. Und dass sie wirklich erkennen werden, wer das ist, der, den sie durchbohrt haben, das ist unser Gott, der Gott Israels. Ja, also das ist nun eben, jetzt kommen wir zurück zu Psalm 110, das Volk, das da erwähnt wird in Vers 3 bzw. 4, dein Volk, ja, Vers 3, dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tag deiner Macht. Oder man kann auch übersetzen, am Tag deines Heereszuges. Wenn der Herr Jesus kommen wird auf dem Ölberg, um die Feinde Israels zu richten, und den Überrest aus aller Not zu befreien. Da wird dieses Volk da sein, voller Willigkeit. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend oder deiner Jungmannschaft kommen. Dazu noch ein Vers aus 2. Samuel, auch von David, auch von König David, ganz am Schluss seines Lebens. 2. Samuel 23. Ja, lesen wir da gerade den Zusammenhang, weil eben Psalm 110 ist ja auch von David, der hier spricht von diesem Schoß der Morgenröte und dem Tau der Jugend. Liest jemand 2. Samuel 23, 1 bis 4? Also das ist wie ein Testament, ja? Ja, bitte?
Ausspruch Davids des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge.
Das zeigt uns, wie David wirklich wusste, dass er inspiriert war, wenn er an der Bibel schrieb. Weiter? Und das ist der Herr Jesus, denn 1. Korinther 10, Vers 4 sagt, der Fels aber war der Christus. Er ist der Fels Israels, der Gott Israels. Ja, und jetzt?
Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken. Von ihrem Glanz nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde.
Jawohl. Nach dieser schrecklichsten Zeit für die Weltgeschichte, die große Drangsal, 3,5 Jahre, vor dem Kommen des Herrn Jesus auf dem Ölberg. Da wird die Dunkelheit über dieser Welt so groß sein. Der Jesus sagt in Matthäus 24, wenn Gott diese Zeit, diese Tage nicht abkürzen würde, nämlich auf 1260 Tage, würde kein Fleisch, das heißt kein Mensch, überleben, gerettet werden. Und dann kommt der Herr Jesus und nach dieser größten Dunkelheit der Weltgeschichte kommt dieser Morgen ohne Wolken. Das ist ein ganz gewaltiger Ausdruck. Dieser Morgen ohne Wolken, von ihrem Glanz nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. Und hier haben wir den Überrest, der dann den Herrn Jesus wird, empfangen wird. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen. Das wird dieses Volk voller Willigkeit sein, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jungmannschaft kommen. An diesem Morgen ohne Wolken. Ja, gehen wir weiter zu Vers 4.
Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks.
Jawohl. Wann hat sich das erfüllt? Ja, schlagen wir mal auf, Hebräer 5. Das ist die Auslegung des Heiligen Geistes. Ja, lesen wir mal Vers Hebräer 5, Vers 7 bis 10. Vers 11. Kann das jemand vorlesen?
Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen den dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks.
Und dann Vers 11.
Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid.
Ja, also hier wird gleich noch erklärt, dass das Thema da mit dem hohen Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks ist ein ganz schwieriges Thema. Also man muss wirklich geistlich gute Ohren haben, um das zu verstehen. Aber was ich zeigen wollte, ist, Vers 7 spricht über Gethsemane. In den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat. Das ist eine Ergänzung zu dem, was wir in den Evangelien lesen über Gethsemane. Wie der Herr Jesus einen Steinwurf weitergegangen ist und gebetet hat, wiederholt gebetet hat, Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und das Lukas-Evangelium sagt sogar, dass der Schweiß des Herrn Jesus wurde wie Blutstropfen. Man kennt das übrigens aus der Medizin, dass in ganz ungewöhnlichen Ausnahmesituationen von allerhöchster seelischer Belastung kann das geschehen, dass also Blut aus der Blutbahn durch die Wände austritt und durch die Hautzellen schließlich abgegeben wird. Also das Blutschwitzen ist nicht nur so ein Volksmundausdruck, sondern das gibt es tatsächlich. Und der Herr Jesus sah das Gericht Gottes, das über ihn kommen sollte auf Golgatha, dass er zur Sünde gemacht werden sollte. Und er sagte, Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und hier wird ergänzt, wird auch gesagt, dass der Herr Jesus mit starkem Geschrei und Tränen gebetet hat. Und zwar hat er nicht gebetet, steht hier, dass Gott ihn vor dem Tod verschont, sondern hat gebetet, hat Flehen und Bitten dargebracht, dem, der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte. Die Muslime nehmen nämlich diese Stelle und sagen dann, ja, es steht ja in Hebräer 7, dass er gebetet hat, dass Gott ihn vor dem Tod erretten würde. Und das sei in Übereinstimmung mit dem Koran, der sagt, Jesus sei gar nicht gestorben, sondern einer, der ihm ähnlich sieht. Aber hier steht gar nicht, dass er gebetet hat, ihn vor dem Tod zu erretten und dann erhört worden ist, nicht wahr? Sondern aus dem Tod zu erretten und er ist erhört worden. Also mit der Stelle können wir es genau beweisen. Er ist gestorben, aber Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag. Und dann wird weiter gesagt, er ist erhört worden. Obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Das bedeutet nicht, dass der Herr Jesus irgendetwas in sich gehabt hätte, das ungehorsam sein wollte. Wenn er gebetet hat, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, so war das die Bitte, dass er, der Heilige vollkommen ist, der Sünde hasst, nicht mit Sünde verbunden wird. Denn das war ja das Widerlichste und Unnatürlichste, was es überhaupt gibt. Aber der Herr Jesus sagt, wenn es möglich ist, wenn ein anderer Weg offen steht, aber es gab keinen anderen. Und darum war der Herr Jesus auch bereit, den Kelch aus der Hand des Vaters zu nehmen. Aber warum heißt es hier, er hat den Gehorsam gelernt? Ganz einfach, als Sohn Gottes musste er Gott nie gehorchen. Er ist dem Vater gleich und dem Heiligen Geist gleich. Darum steht auch in Philipper 2, Vers 5, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Das war nicht etwas, was er an sich reißen musste, um Gott gleich zu sein. Er war es. Aber er hat sich dann selbstständig siebenfach erniedrigt, wie Philipper 2, Vers 5 und folgende zeigen. Und so war Gehorsam etwas völlig Neues für den Herrn Jesus. Und indem er Mensch wurde, hat er sich freiwillig unter Gottes Autorität gestellt als Mensch. Darum sagt er auch in Psalm 22, von Mutterleibe an bist du mein Gott. Seit der Herr Jesus Mensch ist, ist Gott sein Gott. Aber als ewiger Sohn war er immer dem Vater gleich. Und so hat der Herr Jesus in seinem Leben, in dieser neuen Stellung der Unterwerfung, den Gehorsam gelernt. Nicht, weil ein Widerstand da war, sondern weil Gehorchen etwas ganz Neues war. Aber er hat einen vollkommenen Gehorsam gezeigt. Und interessant ist, hier steht nicht, weil er Sohn war, hat er den Gehorsam gelernt, sondern obwohl er Sohn war. Ich weiß, es gibt manchmal Leute, die denken, ja, wenn es in der Bibel steht, Jesus ist der Sohn Gottes und das von Ewigkeit her, Ja, dann ist er doch dem Vater unterstellt. Ist er weniger als der Vater? Nein. Dann müsste es hier heißen, weil er Sohn war, hat er den Gehorsam gelernt. Aber hier steht, obwohl er Sohn war, hat er den Gehorsam gelernt. Also es macht klar, als Sohn Gottes war er nicht dem Vater unterworfen, sondern dass er Sohn Gottes ist und dass der Vater ist, drückt eben dieses Verhältnis von Liebe aus in der Gottheit. Also, er war Sohn und hat trotzdem den Gehorsam gelernt, ist dann zum Urheber ewigen Heils geworden und dann steht, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also der Jesus hat am Kreuz die Erlösung vollbracht, ist Urheber ewigen Heils geworden, am dritten Tag auferweckt, Gott hat ihn aus dem Tod errettet, wurde erhört. Aber dann, 40 Tage später, ist der Herr Jesus in den Himmel gefahren und als er dann in den Himmel kam, als Mensch, hat Gott ihn begrüßt mit den Worten, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dann hat sich dieser Vers erfüllt. Und dann hat Gott gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich gelegt habe, deine Feinde als Schemel deiner Füße. Und dann hat sich Vers 1 erfüllt. Also hier steht, dass er begrüßt wurde, als er in den Himmel kam, eben als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ja, machen wir jetzt Pause und dann fahren wir an dieser Stelle weiter. Wir sind stehen geblieben bei dem Hohenpriestertum nach der Weise von Melchisedek. Und dazu müssen wir weiter im Hebräerbrief nachlesen, denn dort haben wir eine ganz ausführliche Darlegung, was das zu bedeuten hat. Schlagen wir auf Hebräer 7. Und dabei kann man denken an diese Verse in 2. Petrus 3, 14, 15 und folgende. Da spricht Petrus darüber, dass Paulus, unser geliebter Bruder Paulus, den gleichen Leuten, an die der 2. Petrusbrief geschrieben wurde, ihnen auch geschrieben hatte, nach der ihm gegebenen Weisheit. Und der 2. Petrusbrief war ja ein Rundschreiben, wie der erste, an jüdische Gläubige. Und von welchem Brief spricht Petrus da? Ja, er sagt sogar ausdrücklich, dass dieser Brief zu den Heiligen Schriften gehört. Und das passt nur auf den Hebräerbrief. Denn das ist das einzige Rundschreiben, das in Frage kommt, das Paulus an Juden geschrieben hat. Und Petrus sagt, dass Paulus ihnen eben geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. Und diese Weisheit sieht man ganz ausdrücklich im Hebräerbrief, wie er das Alte Testament auslegt, anwendet. Und dann heißt es eben, dass in diesen Briefen etliche Dinge schwer zu verstehen sind. Und das müssen wir auch vom Hebräerbrief natürlich sagen und zugeben. Aber es ist vielleicht tröstlich, wenn sogar ein Apostel Petrus sagt, dass diese Dinge ziemlich schwer verständlich sind. Also, schauen wir mal diese Weisheit in der Auslegung in Hebräer 7. Liest jemand mal Verse 1 bis 3? Ja, bis dahin. Jetzt sehen wir hier, wird also angespielt auf 1. Mose 14, wo Melchisedek beschrieben wird. Schlagen wir mal auf, in der Abrahamsgeschichte, 1. Mose 14, da wird diese Schlacht der Könige, 5 gegen 4, also ein Nahostkrieg vor 4000 Jahren, beschrieben. Und schließlich musste ja Abraham hier eingreifen, weil Lot, sein Neffe, Kriegsgefangener wurde. Und Abraham konnte ihn befreien, aber auch die anderen Kriegsgefangenen. Und in dem Zusammenhang wird dann eben diese Geschichte von Melchisedek eingeführt. Liest jemand 1. Mose 14, Vers 17 und folgende. Jawohl, das Königstal bezeichnet hier das Kidron-Tal, das ja den Ölberg trennt vom Berg Zion, dem Tempelberg oder Berg Moria. Und es war eben so, Jerusalem war schon damals, zur Zeit von Abraham, eine kleine Stadt auf dem Südabhang des Berges Zion oder Moria. Und Das Stadttor ging hinaus zum Kidron-Tal und darum hieß dieses Tal damals das Tal, oder nennt das Mose hier das Königstal. Der ältere Name ist sogar Tal Shave und erklärt Mose, das ist das Königstal. Ja, Vers 18. Jamal, Salem ist die Kurzform von Jerusalem. So wird Jerusalem mit dieser Kurzform genannt im Psalm 76, Vers 2, auch Salem. Also Jeru heißt Gründung und Salem des Friedens, verwandt mit Shalom. Also Salem ist einfach Frieden, Jerusalem Gründung des Friedens, Kurzform. Und nun, Melchisedek war also König damals in Jerusalem, in Salem, und da kam er mit Stärkung, mit Brot und Wein, eben heraus, hinab in das Kidron-Tal, eben das Königstal, und hat dann Abraham, der von der Schlacht ermüdet und hungrig und durstig war, gestärkt und gesegnet. Ja, jetzt Vers 19.
Und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem.
Jawohl. Also da wird dieser Melchisedek erwähnt. Zur Zeit Abrahams wohnten ja die Kanaaniter im verheißenen Land. Der typische Staatsaufbau der Kanaaniter war so, es gab unzählige kleine Stadtkönigreiche. Also eine, muss ich vorstellen, eine Hauptstadt mit einem König und dann die Tochterstädte, das waren die Dörfer rundherum, die gehörten mit zu diesem Königreich. Und so gab es eine Vielzahl von Königreichen. Wir sehen das auch später in der Zeit von Josua, im Buch Josua. Josua schlug ja mehr als 30 Königreiche im Land Kanaan. Das waren eben ein Stadtkönigreich nach dem anderen. Die hatten also eine gewisse Unabhängigkeit, all diese Königreiche, aber die gehörten eben zu diesen zu den Kanaanitern. Es gab auch Hethiter, aber die Kanaaniter waren war das häufigste Volk. Und nun wird also hier von dem Stadtkönig Melchisedek berichtet. Das war ein Kanaaniter. Aber der kannte damals noch den wahren Gott. Und das muss man sich so vorstellen, die Nachkommen von Sem, von Noah, Sem, Ham und Japhet, die hatten ja den Turm von Babel gebaut und Gott hat eingegriffen mit der Sprachverwirrung und so wurden die verschiedenen Stämme wurden getrennt und die Kanaaniter sind dann eben ausgewandert und haben das spätere Land Israel besiedelt. und eben da ihre Stadtkönigreiche aufgebaut. Die haben sich von dem wahren Gott abgewandt und haben eben begonnen, El und Baal und so weiter, all diese Abgötter und Aschera anzubeten. Aber es gab offensichtlich noch solche, die blieben dem wahren Gott treu, wie dieser Melchisedek. Und darum konnte er herauskommen und konnte Abraham segnen, von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und Abraham hat das akzeptiert. Also für Abraham war es klar, dass dieser Melchisedek an den gleichen Gott glaubt wie er. Nicht an, das hat nichts zu tun mit den kananitischen Göttern, sondern noch mit dem wahren Gott. Also da wird dieser geheimnisvolle Melchisedek so beschrieben und dann erfahren wir nichts mehr in der Bibel. Das ist die einzige Stelle. Bis dann plötzlich im Psalm 110 kommt dieser überraschende Vers: Du bist Priester in der Weise Melchisedeks. Also sehr geheimnisvoll, dieser Melchisedek. Und nun kann man sagen, das, was wir hier, diese paar Verse, die wir da gelesen haben in 1. Mose 14, die sind eigentlich wie der Predigttext. Und jetzt kommt die Auslegung in Hebräer 7. Und da kann man übrigens ein bisschen lernen, wie man gottgemäß predigt. Liest jemand nochmals 7, Vers 1. Und dann kommentiere ich dazwischen, dann gehen wir so Vers für Vers weiter. Nochmals Hebräer 7, 1. Jawohl. Also, hier wird ganz, in ganz kurzen eigenen Worten wird der Text zusammengefasst. Dass alle nochmals wissen, worum geht es da in 1. Mose 14. Ja. Also man muss den Zuhörern nochmal klar machen, was sagt die eigentliche biblische Geschichte. Und jetzt wird ausgelegt, Vers 2b, der Jawohl. Also, jetzt wird der Name Melchisedek übersetzt. Das heißt, von Hebräisch auf Deutsch übersetzt, König der Gerechtigkeit. Also dann lernt man bei der Bibelauslegung, da haben auch die Namen eine geistliche Bedeutung. Und dann sagt er, und dieser Melchisedek, eben das bedeutet König der Gerechtigkeit, war ja König von Salem, sagt der Bibeltext. Und das kann man übersetzen mit König des Friedens.
Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt der Priester für immer.
Jawohl. Also, jetzt erklärt Paulus, ja, wenn wir da in 1. Mose 14 lesen, da erfahren wir nichts über die Eltern von Melchisedek. Kein Vater und keine Mutter wird erwähnt. Es wird auch nichts gesagt über seine Geburt und auch sein Tod wird nirgends erwähnt. Oder der wird, plötzlich taucht er in der Heilsgeschichte auf, so punktuell. Ja, gut. Der Heilige Geist hat Mose so inspiriert, dass er Melchisedeks Geschichte beschreibt, eben ohne diese Angaben über die Herkunft. Das heißt natürlich nicht, dass der keine Eltern hatte. Das war ein normaler Mensch, ja? Ebenso wie Kananiter normale Menschen waren. Und Mose erwähnt auch nichts über ein Geschlechtsregister, sodass man irgendwie wüsste, aus welcher Linie kam genau dieser Melchisedek. Von Abraham haben wir gerade im Kapitel 11 ein ausführliches Geschlechtsregister, wo wir genau wissen, aus welcher Linie kam Abraham. Von Melchisedek kein Wort. Und jetzt wird hier erklärt, dass sogar das, was nicht steht in der Bibel, hat auch eine Bedeutung. Also, er wird dem Sohn Gottes verglichen, weil er quasi in der Beschreibung keinen Anfang und kein Ende des Lebens hat. Er ist einfach präsentiert als einer, der da existiert. Es gibt ja auch Leute, und übrigens zum Beispiel die Mormonen, die sagen, Melchisedek war quasi eine Gotteserscheinung. Nein. Es war ein normaler Mensch. Und hier wird ja nicht gesagt, er sei der Sohn Gottes, sondern es wird hier gesagt, aber dem Sohn Gottes verglichen oder ähnlich gemacht, bleibt Priester auf immer da. Also er gleicht in seiner Darstellung Jesus Christus dem Sohn Gottes, weil er als Sohn Gottes auch keinen Anfang und kein Ende hat. Er ist nicht als Sohn Gottes von Eltern geboren worden. Als der ewige Sohn Gottes, meine ich. Natürlich, als Mensch ist der Herr Jesus auch Sohn Gottes, eben als Sohn der Maria, gezeugt durch den Heiligen Geist. Aber diese Gottessohnschaft durch Zeugung, Psalm 2 haben wir ja damals genauer angeschaut, war ein messianischer Psalm, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da geht es um den Sohn Gottes als Mensch. Aber der Herr Jesus ist eben auch als Gott Sohn Gottes. Da hat er keine Eltern, keinen Anfang, kein Ende. Das ist also eine Stelle, die ganz deutlich zeigt, wer der ewige Sohn ist. Das ist der, der nie gehorchen musste, weil er dem Vater gleich war. Haben wir ja schon in Hebräer 5 gesehen. Und so ist also die Beschreibung von Melchisedek derart, dass er damit eben ein Bild wird auf den ewigen Sohn Gottes, der immer für immer Priester sein soll. Nicht wahr? Von Melchisedek steht, er war Priester Gottes. Aber wird nichts davon gesagt, dass jetzt dieses Priestertum mal aufgehört hat. Er wird einfach dargestellt als einer, der da ist, er ist Priester Gottes. Ohne Anfang, ohne Ende. Das hat alles seine Bedeutung. Und jetzt geht die Auslegung weiter. Vers 4. Also jetzt wird darauf eingegangen. Abraham hat also 10% von der Kriegsbeute Melchisedek abgegeben. Und das hat nun Konsequenzen. Paulus erklärt, ja, im Volk Israel war das ja so, ein Stamm, der Stamm Levi, wurde ausgewählt für das Priestertum. Und Gott hat gesagt, dass also der Stamm Levi ein Recht hat, von den übrigen Stämmen durch eine Steuer von 10% in ihrer Arbeit als, am Haus Gottes unterstützt zu werden. Und damit hatte dieser auserwählte Stamm Levi eine hervorragende, eine ausgezeichnete Stellung unter allen Stämmen Israels. Also, ist klar, der Stamm Levi, aus dem eben auch der Hohepriester Aaron, als erster von Gott eingesetzter Hohepriester Israels, und dann als sein Nachkommen, die hatten eine herausragende Position innerhalb von Israel. Aber jetzt wird so argumentiert. Aber Abraham ist der Stammvater von dem Stamm Levi. Und der hat Melchisedek den Zehnten gegeben. Ja, das bedeutet also, dass dieser Priester Melchisedek eine noch höhere Stellung hat als die Priester, die von Aaron abstammen aus dem Stamm Levi. Also dieses Priestertum von Melchisedek ist etwas ganz Ungewöhnliches. Höher als das israelitische Priestertum. Und dann sagt er, und Melchisedek hat Abraham gesegnet. Und dann Vers 7, ohne allen Widerspruch, also das akzeptiert jeder, da gibt es keinen Widerstand, wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Also der Höhere segnet den Geringeren. Vielleicht ist es für uns nicht so ganz einleuchtend, wie das im Judentum selbstverständlich war. Und dieses Prinzip sehen wir immer wieder. Zum Beispiel, als Simeon in den Tempel kam, Lukas 2, da nahm er doch das Kind in die Arme und hat erkannt, das ist der Messias. Er hatte einen Ausspruch, er werde nicht sterben, bevor er den Messias gesehen hätte. Aber das war ja gerade der Moment, als die Eltern kamen mit dem Kind, Maria und Josef, um ihr Kind als Erstgeborener freizukaufen. Alle erstgeborenen Kinder mussten gemäß dem Gesetz Mose, für die musste ein bestimmten Geldbetrag dem Stamm Levi bezahlt werden. Und das war darum, weil Gott ursprünglich vorgesehen hatte, dass alle Erstgeborenen Israels, die sollten die Priester sein. Aber Gott hat das geändert wegen der Sünde mit dem goldenen Kalb. Da hat Gott den Stamm Levi, weil die damals so treu waren und in der Sache mit dem Götzendienst nicht mitgemacht haben, hat er die genommen anstatt der Erstgeborenen. Und darum mussten von da an alle Stämme mussten für ihren Erstgeborenen jeweils ein Geld geben für die Priester. Und dieses Ritual wird übrigens heute noch im Judentum praktiziert. Das muss eben jemand sein aus dem Stamm Levi, sagen wir irgendein Herr Kohen oder Kahane oder Kogut, der muss dann dieses Freikaufritual durchführen. Und dieses Ritual, Bidyon HaBen, Freikauf des Sohnes, wird so durchgeführt: Der Priester nimmt das Kind auf die Arme und segnet es. Ja, das ist genau das, was Simeon macht in Lukas 2. Er nimmt das Kind in die Arme, aber der aufmerksame Bibelleser sieht, in Lukas 2 steht, Simeon segnet die Eltern. Das Kind segnet er nicht. Ihm war klar, natürlich, normalerweise hätte er das Kind segnen müssen, das war immer so. Aber dieses Kind müsste mich segnen. Also Simeon war klar, ich kann das Kind nicht segnen, aber er konnte das Freikauf Ritual durchführen, aber er segnete die Eltern. Interessant, Maria konnte er segnen. Das müssen Sie Ihren katholischen Freunden erzählen. Das ist echt der Hammer. Die sprechen nie von Simeon, aber von Maria. Dabei Simeon ist höher, denn er konnte Maria segnen. Und auch Josef. Ja, das nur so in Klammer. Also ohne Widerspruch wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und darum erklärte Hebräer 7, also Melchisedek konnte Abraham segnen, dann ist er in seiner Stellung höher. Das ist nochmal eine Bestätigung, genauso wie er die 10% nehmen konnte, er konnte segnen und damit hat das natürlich Konsequenzen. Jetzt fahren wir weiter. Jawohl. Also, da wird jetzt erklärt, eben die Priester aus dem Stamm Levi, das sind Leute, von denen die Bibel auch berichtet, wie die sterben. Und dann kommt wieder ein neuer Priester. Wir lesen von Aaron, wie er gestorben ist. Und dann kam sein Sohn und so ging das weiter. Also, das sind Priester, die können nicht bleiben. Aber in Melchisedek haben wir einen, der einfach vorgestellt wird, der lebt. Und dadurch, dass Melchisedek den Zehnten von Abraham genommen hat, hat er eigentlich das ganze levitische Priestertum gezehntet. Weil die stammen ja von Abraham ab. Und damals gab es zwar Levi noch nicht, aber die Gene von Levi, die waren in Abraham drin. Ja? Und so ist eigentlich die Nachkommenschaft durch Abraham auch gezehntet worden. Damit ist eindeutig klar, dass das Priestertum von Melchisedek, das ist von höherer Ordnung. Und dann erklärt der Brief im Weiteren, dass also das Priestertum von Aaron, das konnte nicht die Vollendung bringen. Das war von geringerer Ordnung. Und da musste ein anderer Priester kommen, der wirklich die Erlösung und die Vollendung bringen würde. Und Psalm 110 sagt, der Messias wird Priester sein, in der Weise von Melchisedek. Und bei ihm ist es dann wirklich so, er ist der ewige Sohn Gottes. Und sein Priestertum wird nicht mehr abgebrochen, dass er dann wieder stirbt und dann muss ein anderer kommen. Nein, er ist jetzt im Himmel, von Gott begrüßt, als hoher Priester nach der Weise Melchisedeks und jetzt bleibt er Priester. Und wenn wir weiterlesen würden, in Hebräer 7 wird dann auch erklärt, darum kann er uns Gläubige aus allen Nöten befreien und zum Ziel führen, weil er immer da lebt und für uns betet als Hohepriester. Aber nicht nach der Weise von Aaron, sondern nach dem höheren Priestertum, nach der Weise von Melchisedek. Ja. Nein, aber das ist der Punkt, weil er eben so beschrieben wird in 1. Mose 14, als einer, der einfach da ist. Von ihm wird nichts über Geburt und über Tod berichtet. Und nun heißt es aber in Psalm 110 eben von einem anderen, von dem Messias, dass er Priester sein soll in der Art von Melchisedek. Und das weist eben darauf hin, dass dieses Priestertum, dass der Herr Jesus hat, das höchste Priestertum ist. Also, ich meine, das Priestertum von Melchisedek, das wird ja schon höher eingestuft als das von Aaron. Und natürlich, in Tat und Wahrheit ist dieser Melchisedek auch gestorben, aber der Messias soll eben ein Priestertum haben in der Art und Weise von Melchisedek. Und Melchisedek wird eben dem Sohn Gottes ähnlich gemacht oder verglichen. Und so haben wir eben in dem Priestertum des Herrn Jesus die Vollkommenheit. Und so konnte er, das sagt auch Hebräer 7 am Schluss, eben sich selber zum Opfer geben. Und dieses Opfer, das ein für alle Mal geschehen ist, ist das Opfer, das wirklich die Frage der Schuld vor Gott löst. Das mit dem aaronitischen Priestertum, das war alles nur bildhaft. Und diese Tieropfer, die konnten nicht wirklich Erlösung bringen. Die waren nur eben eine Vorschattung, eine Illustration. Aber das wahre Priestertum, das ist das Priestertum des Herrn Jesus. Und darum sehen wir also, Psalm 110 ist eine Aussage grandios. Der Messias musste eben die Erlösung schaffen als Priester. Er musste in den Tod gehen, aber dann auferstehen, in den Himmel zurückkehren. Von Gott musste er begrüßt werden als hoher Priester nach der Ordnung von Melchisedek. Und dann setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe. Und so weiter. Also das ist ganz grandios, die Art und Weise, wie da argumentiert wird. So logisch, Schritt für Schritt. Und so können wir aus dem Hebräerbrief sehr viel lernen, wie man die Bibel auslegen muss. Und eben, dass solche Dinge eine Bedeutung haben, die Namen, dass wir uns fragen, was bedeuten die Namen, wenn man die übersetzt. Damit will Gott auch etwas aussagen. Und dann wird auch eben darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie die Dinge in der Bibel beschrieben werden, die sind auch entscheidend. Nicht wahr? Man hätte die biblischen Geschichten auch ganz anders erzählen können. Und das sieht man ja, in einer Kinderbibel klingt das ganz anders. Aber eine Kinderbibel kann nie ein Ersatz sein für die richtige Bibel. Weil genau die Art und Weise, wie es da wörtlich in der Bibel berichtet ist, das hat seine Bedeutung. Ein anderes Beispiel. 1. Mose 22. Gott ruft Abraham, er soll seinen einzigen Sohn opfern. Und er ist gehorsam und geht hin. Nun, wir merken, darin finden wir eine Vorausschattung auf das, dass später einmal Gott, der Vater, seinen Sohn zum Opfer geben wollte. Isaac konnte nicht, er wurde im letzten Moment verschont, ja? Weil er selber auch ein Sünder war. Er konnte nicht für Sünder sterben. Aber es ist ein Hinweis auf den Sohn Gottes. Und wenn man jetzt die Geschichte dort liest, wie sie da steht in der Bibel, dann kann einem auffallen, in diesen, was sind es? Insgesamt 19 Versen. Da findet man, wird 10-mal über Isaak als den Sohn gesprochen. Also ständig wird das Wort Sohn herausgehoben. Ja, es war eben wichtig zu zeigen, dass Abraham seinen Sohn geben sollte. Und 12-mal kommt das Possessivpronomen dein vor. Und das sollte eben betonen, dass Abraham seinen Sohn, den Sohn, mit dem er verbunden war, hergeben sollte. Und so kann man sagen, also die ganze Art und Weise, wie der Heilige Geist das beschreibt, ist genau so beschrieben, dass es ein ganz deutlicher Hinweis wird auf Gott, den Vater, der seinen geliebten Sohn zum Opfer geben sollte. Ja, das können wir eben auch lernen in der Geschichte von Melchisedek. Das hat seine Bedeutung, warum der Heilige Geist eben Melchisedek nur so beschreibt. Da ist er, erlebt. Nun, Vers 4 sagt ja noch, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Und das wird dann auch im Hebräer 5 und 7 wird das auch erklärt, dass Melchisedek-Priestertum ist höher als das von Aaron, denn es wurde von Gott eingeführt durch einen Schwur. Aber Aaron, die hohen Priester Israels, die wurden nicht durch einen Schwur Gottes eingeführt. Und da wird wiederum gezeigt, das ist ein Priestertum von einer höheren Ordnung als das aaronitische. Also jedes Detail hat seine Bedeutung. Und jetzt Vers 5, liest das nochmals jemand?
Und zwar haben die von den Söhnen
Entschuldigung, jetzt meine ich wieder zurück zu Psalm 110, Vers 5. Jawohl. Hier spricht wer?
Hier spricht Gott der Allmächtige zu dem, der an seiner Rechten sitzt.
Aber steht ja, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert. David spricht zu Gott dem Vater. Der Herr auf deiner rechten Seite ist der, der eben am Tag des Gerichts die Feinde bestrafen wird. Also David nennt wieder den Messias, der Herr, zu deiner Rechten. Ich meine, in Vers 1 haben wir, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und hier nun, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige. Im hebräischen Text ist das jetzt so vokalisiert, dass man lesen muss Adonai. In Vers 1 ist es mit Adoni, mein Herr. Das heißt, mein Mächtiger, mein Herr, aber Adon ist im Alten Testament auch üblich, dass ein gehobener Mensch könnte Adon genannt werden. Ja? Adoni. Aber das Erstaunliche ist eben, dass David seinen Sohn mein Herr nennt, ihm also eine höhere Stellung gibt, als er selber hat. Aber hier wird es noch pointierter, indem punktiert wird Adonai, der Herr. Und Adonai ist im Alten Testament üblicherweise die Bezeichnung für Gott. Also Adonai zu deiner Rechten. Damit wird eben ein klar göttlicher Titel dem Messias gegeben. Er wird der sein, der bei seiner Wiederkunft eben die Völker und die Könige an ihrer Spitze richten wird. Vers 6.
Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land.
Jawohl. Also hier haben wir das weltweite Gericht. Der Jesus wird kommen auf dem Ölberg und wird dort die Feinde Israels richten. Er wird erscheinen in einer anderen Phase in Harmagedon und wird dort die europäischen Heere des widerstandenen römischen Reiches vernichten. Er wird erscheinen in Edom, heutiges Südjordanien, und wird dort die arabischen Völker, die sich gegen Jordanien wenden werden, wird er richten. Und so wird also in mehreren Phasen wird der Herr Jesus die Völker bestrafen. Darauf bezieht sich Vers 6. Und dann das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Das passt ganz besonders gut auf Rosh, dieses große Volk aus Hesekiel 38, das sich mit vielen anderen Völkern verbünden wird und dann, wenn der Messias schon da ist, nochmals einen Aufstand machen wird und damit Feuer vom Himmel eben gerichtet werden wird. Hesekiel 38, 39, das ist das allerletzte Gericht. Denn in Ezekiel 38 und 39 steht, dass wenn Gott dieses große Land aus dem äußersten Norden mit all seinen Verbündeten richten wird, von da an wird Gott nie mehr seinen Namen entweihen lassen unter den Völkern. Also das ist das Allerletzte. Und der Jesus ist schon zurück, und dann werden die nochmals einen Aufstand machen. Und welches Land ist das, dieses Land im äußersten Norden von Israel aus? Das ist Russland. Das wird Rosh genannt, dieses Land. Auf Englisch sagen wir Russia. Ja, aber der Fürst Gog wird ebenso gerichtet werden. Aber interessant ist nun der Ausdruck hier, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf Hebräisch heißt Haupt Rosh. Und ist natürlich von daher klanglich. Gibt das sehr schnell eine Brücke zu Rosh, eben dieses große Land, das sich noch einmal auflehnen wird, sogar wenn der Herr Jesus schon zurück ist, aber wird dann gerichtet werden. Und Russland ist wirklich, kann man sagen, das größte Land der Welt. Und dann noch mit all den Verbündeten, die da erwähnt werden in Hesekiel 38. Aber auch da gilt, das Haupt über ein großes Land zerschmettert ihr. Und dann kommt der letzte Vers.
Er wird trinken aus dem Bach am Weg, darum wird er das Haupt erheben.
Jawohl. Und dieser Vers bezieht sich auf das Leben des Herrn Jesus hier auf der Erde, bei seinem ersten Kommen. Das beschreibt seinen Lebensweg über diese Erde in Demut und Niedrigkeit. Wir kennen aus der Bibel Männer, die aus dem Bach getrunken haben, zum Beispiel. Wie? Gideon. Dieser demütige Gideon, der musste mit seinen Kämpfern, musste er aus dem Bach trinken, und dann hat Gott ihm den Auftrag zu Großem gegeben. Ein anderes Beispiel? Elia. Er trank aus dem Bach Krit. Und das sind Männer, die in Demut den Weg gegangen sind, und so ist der Herr Jesus auch gekommen, als wirklicher Mensch, und ist so seinen Weg gegangen. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Also weil der Herr Jesus bei seinem ersten Kommen sich so tief erniedrigt hat und als Mensch hier auf Erden in Demut seinen Weg gegangen ist bis zum Schluss, darum wird Gott ihm eben eines Tages die Herrschaft geben über die ganze Welt. Und so finden wir also hier im Psalm 110 ganz klar zwei Erscheinungen des Messias. Im Judentum meint man immer, der Messias kommt einmal und dann herrscht er. Ja, und dann kann man sagen, ja, aber was ist da mit diesen Stellen, wo der Messias beschrieben wird als Leidender? Ja, es ist ein anderer Messias. Es gibt einen Leidenden und einen Herrschenden. Und was man immer sich ganz besonders wünschte, war eben dieser herrschende Messias. Nein, das sind nicht zwei verschiedene Messias, es ist der gleiche. Ein erstes Mal musste er kommen in Niedrigkeit, um als Priester die Erlösung zu vollbringen. Und dann musste er in den Himmel gehen. Und Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Dann wurde er berufen, als Mensch zu Rechten Gottes den Platz einzunehmen auf dem Thron Gottes. Über der Bundeslade, im Allerheiligsten. Und da sollte er sein, bis Gott eben ihm seine Feinde unter die Füße stellt. Und so soll der Herr Jesus ein zweites Mal kommen als der König der Welt. In Zion wird er herrschen, und der Überrest Israels, dieses Volk voller Willigkeit, wird ihm dann dienen. Und so haben wir also in diesen sieben Versen eine ganz ungewöhnliche Dichte und Fülle von Heilsgeschichte zusammengepackt. Und vielleicht so die Kernverse, können wir sagen, Vers 7, auf dem Weg wieder trinken aus dem Bach. Das ist das erste Kommen des Herrn Jesus. Und dann Vers 4, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Das ist später, nachdem der Herr Jesus in den Himmel gegangen ist. Und dann Vers 1, setze dich zu meiner Rechten, das ist noch später, nachdem der Herr Jesus eben so begrüßt worden ist als Priester Gottes im Himmel. Also zeitlich sind diese Verse genau in umgekehrter Reihenfolge. Es beginnt mit seinem Sitzen zu Rechten, es beginnt mit der göttlichen Erklärung, du bist Priester, und es endet mit dem, der Niedrigkeit hier auf der Erde seinen Weg ging und darum eben das Haupt werden soll über die ganze Welt. Und natürlich ist das wieder, welches Wort? Haupt in Vers 7. Rosh, jawohl. Also nicht Russland, dieses Land, das in seinem Atheismus im 20. Jahrhundert so ein Elend angerichtet hat, mit weltweiter Bedeutung. Aber der Herr Jesus wird das letzte Wort haben. Er wird sein Haupt, Rosh, erheben, wenn eben dieses Haupt über ein großes Land dann auch besiegt sein wird. Er wird das letzte Wort sprechen, ganz so wie Hiob das gesagt hat in Hiob 19. Und Händel hat das so schön vertont. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und ist nach diesem da eben meine Haut zerstört, werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Er ist der, der das letzte Wort haben wird. Als Letzter wird er auf der Erde stehen. Und vielleicht noch zum Schluss. Wir haben eine Stelle, wo der Herr Jesus über einen Bach geht. In den Evangelien. Hat Gethsemane einen Bach? Ja, genau. Ja, schlagen wir das kurz auf, noch zum Schluss. Johannes. Vers 1. Wer liest?
Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger.
Jawohl. Da ging er ja immer wieder über den Bach Kidron. Er war ja oft mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Aber das war das letzte Mal, wo der Herr Jesus über den Bach Kidron ging, um dann der Erlöser zu werden. Und das muss einen natürlich ganz besonders bewegen, wenn da steht, von dem auf dem Wege wird aus dem Bach, wird er trinken aus dem Bach, geht über diesen Bach Kidron, um dann im Garten Gethsemane eben den Kelch aus der Hand des Vaters zu nehmen und dann als diese mehrere hundert mit der römischen Armee verstärkt kamen, um ihn zu fangen, sagt er, wen suchet ihr? Jesus den Nazaräer, ich bin's. Die fallen nieder. Und er sagt, wenn ihr mich suchet, so lasst diese gehen. Er stellt sich schützend vor die Herde hin, die Jünger werden verschont, aber er ist bereit, in den Tod zu gehen. Darum wird er sein Haupt erheben. Ja, also ist auch noch interessant, wenn wir da lesen vom Bach Kidron. Das ist eben der Bach, der Wadi-Bach in dem Tal, das, von dem wir schon heute unter zwei anderen Namen gelesen haben, nämlich Königstal oder das Tal Schabe. Da, wo Melchisedek rauskam, ja? Und Abraham stärkte mit Brot und Wein. Brot und Wein. Ja, diese Symbole, die der Herr Jesus dann auch am letzten Abendmahl, am Vorabend, als die Schatten von Golgatha schon auf ihn gefallen waren, eingesetzt hatte als Gedächtnismahl für seine Jünger, seine Nachfolger. Gut, wir sollten Schluss machen und wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, es berührt uns so, wenn wir lesen in diesem Psalm über deinen Weg auf dieser Erde und wie du aus dem Bach getrunken hast. Und es berührt uns auch, wenn wir lesen in Johannes 18, wie du über den Bach Kidron gegangen bist, dein letztes Mal. Und dann im Garten Gethsemane den Kelch aus der Hand des Vaters zu nehmen. Und dann bist du wieder über den Bach Kidron zurückgegangen als Gefangener, um schließlich für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du dieser Priester geworden bist nach der Ordnung Melchisedeks. Du hast wirklich das Opfer vollbracht, das uns Sicherheit und Erlösung für alle Ewigkeit gebracht hat. Wir preisen dich dafür und wir danken dir auch, dass wir die Botschaft von diesem Opfer und von dieser Erlösung jetzt noch weitergeben dürfen, in einer Welt, die keine Hoffnung hat, eine Welt, die im Chaos versinken wird. Aber du hast uns berufen, um die Letzten hin zu dir zu rufen. Und wir bitten dich, dass du uns auch da ausrüstest und Gnade schenkst, immer wieder neu, dass wir Menschen wirklich für dich und deine frohe Botschaft gewinnen können. Hab herzlichen Dank, Herr Jesus, für all das, was du uns aus dem Wort auch heute gegeben hast. Amen.